Herzlich willkommen zum Podcast Chancengleich. In dem Format des Vereins All Inclusive Rostock spricht Moderator Christian Schenk mit interessanten Menschen über die Themen Inklusion und Gleichstellung. Die Gäste des Podcasts leben entweder mit körperlichen Einschränkungen, leiden an psychischen Erkrankungen oder sie sind eben als Experten in diesen Bereichen tätig. Die Gespräche sollen für das Thema Inklusion sensibilisieren und zum gesellschaftlichen Miteinander inspirieren und motivieren. Also jetzt gute Unterhaltung mit dem Podcast Chancengleich.
Das ist wieder so ein Tag, auf den man sich richtig freut. Auf einen Freund treffe ich mich fast. Ich kenne ihn zwar noch gar nicht so gut, wir haben uns 2021 das erste Mal bei unserem Festival der Inklusion in Rostock kennengelernt. Wir waren zusammen essen, wir haben ein bisschen philosophiert. Dann habe ich vor kurzem sein Buch gelesen und dieses Buch hat mich überrascht. Ich dachte, ist das ein Leistungssportler? Und jetzt ist er mit uns verbunden. Wir sitzen hier mit unserem Podcast in Warnemünde. Felix Klieser, wo treffe ich dich?
Ich bin zu Hause, ganz, ganz oldschool, ganz zu Hause, ganz gemütlich.
Ganz einfach in Göttingen oder wo bist du jetzt denn zu Hause?
Nee, in der Nähe von Düsseldorf.
Ah, genau. Dann ist dein Geburtsort nur Göttingen.
Genau, genau, da bin ich irgendwann mal vor 34 Jahren zur Welt gekommen, genau.
Ich verbinde Göttingen immer mit der Sängerin Barbara.
Okay, ja, das höre ich öfter. Aber ehrlich gesagt, ich habe es noch nie gehört. Aber der Satz, der kommt öfter, wenn das Wort Göttingen fällt.
Wir wollen jetzt in den nächsten 25 Minuten über dich sprechen, über die Inhalte, die mich wirklich, ich habe das ja angedeutet als früherer Hochleistungssportler, so auf einmal so getroffen haben. Wie kann ein Musiker eigentlich so denken wie ein Hochleistungssportler? Ein Wort wie Ziele, nie aufgeben und einfach so machen und nicht auf andere hören. Ist das ein Erfahrungsschatz der letzten, sage ich mal, 20 Jahre?
Ja, ich glaube, man muss ja sagen, dass sozusagen Musiker und Leistungssportler sind relativ dicht beieinander, weil die Aufgabe als Musiker besteht darin, Körper und Geist immer in den bestmöglichen Zustand zu bekommen und an einem bestimmten Punkt X seine Leistung abzurufen. Also das ist sozusagen die Aufgabe als Musiker und das ist ja auch im Grunde genommen das, was du als Sportler hinbekommen musst. Und deswegen ist das, glaube ich, relativ ähnlich. Also so diese Dinge, man stellt sich das manchmal dann sehr künstlerisch vor und sagt, ja, die machen wahnsinnig viel Kunst und wahnsinnig viel dies. Das gehört natürlich auch dazu, das ist Teil des Ganzen. Aber um, ich sag mal salopp, um das, was du als Künstler kommunizieren willst, brauchst du natürlich erstmal das Medium Musik. Und das Medium Musik hinzubekommen, ob das jetzt Horn ist, ob es jetzt Geige ist, Klavier ist, ist natürlich eine körperliche und vor allen Dingen auch mentale Höchstleistung. Und das ist das, was dann sozusagen die Besten von den vielleicht nicht ganz Besten dann unterscheiden, dass die einen das hinbekommen und die anderen nicht. Also deswegen, glaube ich, liegt das schon relativ nah beieinander. Auch wenn, glaube ich, in der Musik manchmal so ein bisschen so die Professionalität, was jetzt zum Beispiel auch Ernährung angeht, was jetzt den Umgang mit zum Beispiel auch mit Schlaf umgehen und so weiter. Ne? Also was solche allgemeinen körperlichen Dinge angeht, das ist natürlich etwas, was in der Musik gar nicht so verbreitet ist, was ich aber immer automatisch gemacht habe. Ich habe mich immer sehr intensiv damit auseinandergesetzt, wenn ich das und das mache, wie reagiert mein Körper, wie reagiert mein Geist darauf? Ich weiß genau, welche Situationen zu welchen Effekten führen oder welche Dinge zu welchen Effekten führen und wie ich dort entgegenwirken kann. Das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass man sozusagen über die Jahre sich selber sehr genau kennenlernt.
Weißt du das wirklich, welche Effekte entstehen, wenn du etwas Neues probierst? Ist da nicht ein bisschen Überraschung auch mit dabei?
Ja, schon, aber ich weiß zum Beispiel jetzt, also nächste Woche fliege ich zum Beispiel nach Hongkong, dann sitze ich 12 Stunden im Flugzeug und ich weiß zum Beispiel, dass die Muskulatur in den Lippen im Ansatz dann wahnsinnig hart sein wird. Mhm. Das bedeutet, wenn ich aus dem Flieger aussteige, dann ist die Muskulatur relativ hart. Für uns Hornisten ist zum Beispiel wahnsinnig wichtig, dass die Lippen weich sind, damit die einfach schwingen, sonst bekommst du keine Töne. Und dann weiß ich genau, welches Übungsprogramm ich, wenn ich in Hongkong gelandet bin, genau eine Stunde machen muss, damit ich am nächsten Tag wieder einen frischen Ansatz, nennen wir das, also frische Lippen.
Heißt also, du hast ein genauso ein Ritual, also wir würden das als unmittelbare Wettkampfvorbereitung bezeichnen. Du hast, weiß ich, 2 Tage Vorbereitung, dann machst du das schlafen und das nochmal proben und das nochmal essen und dann Schlaf. Das ist genauso 1:1. Ist eigentlich erstaunlich, dass sich das selten in den Medien widerspiegelt, dass man so einen Hochleistungssportler oder einen Hochleistungsmusiker wie dich mit einem Horn und einem anderen, ich sag mal, 10 Kämpfer zusammenbringt, weil da werden einige Aha-Effekte mit dabei. Vielleicht können wir es noch nachholen.
Ja, ich glaube, das ist ja das, wo das sind ja sozusagen die Aufgaben, die im Hintergrund laufen. Und die meisten Leute denken ja auch immer sozusagen, das, was auf der Bühne passiert oder was ein Sportler im Wettkampf passiert, das ist die Arbeit, das ist der Job. Das ist ja 0, irgendwas Prozent von dem, was du sozusagen zu tun hast, passiert ja auf der Bühne. Der Großteil passiert ja im Hintergrund, der passiert im stillen Kämmerlein. Da kriegt niemand irgendwas von mit. Aber ja, das stimmt schon. Ich glaube, da sind einfach sehr, sehr viele Parallelen dann am Ende.
Weil wenn man das so als junger Sportler sieht, dann hat man vielleicht einen Trainer, der einen begleitet, dann ist man in einer Gruppe und dann wird man vielleicht ein bisschen besser und dann kommt man zum nächsten Trainer. Nachher als Hochleistungssportler hatte ich 3 Trainer, Physio, Arzt, Ernährungsberater, Manager, also ich sag mal so knapp 10 Personen. Mhm. Wie viele Personen sind in deinem Umfeld, die dich wirklich dazu bringen, dass du eben performen kannst, wie das so schön heißt?
Das meine ich halt, diese Professionalität haben wir nicht. Ich habe das als junger Mensch angefangen. Also ich habe zum Beispiel angefangen, beim Hornspielen ist zum Beispiel so, Kondition ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Das bedeutet, wir müssen in den Lippen oder die gesamte Gesichtsmuskulatur muss trainiert werden. Und eins der großen Probleme von Hornisten oder Bläsern allgemein ist, dass sie Dinge spielen können, aber nach 10 Minuten oder nach 20 Minuten, eine halbe Stunde irgendwann müde werden. Also Erschöpfungserscheinung. Und das Problem bei Musik ist ja, du musst sozusagen, auch wenn du sozusagen am Ende deines Konzertes bist, musst du immer noch so viel Kraft in Reserve haben, dass du vom Niveau her akustisch nichts hörst. Das bedeutet, du musst im Grunde genommen in der Lage sein, so ein Konzert 2-3 Mal mühelos durchzustehen. Und ich habe dann irgendwann als Kind, oder ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, ich glaube 13, 14 Jahre, aber ich zum Beispiel, ich war muskulär immer sehr, ich war da nicht wahnsinnig talentiert. Also ich konnte die Stücke spielen, aber ich habe die nie konditionell durchgestanden. Und da gab es aber, als ich jung war, und ich glaube, das ist heute so, gab es da jetzt nicht wirklich Programme für. Ne? Also die Leute haben gesagt, musst du viel spielen, musst du Töne aushalten und so weiter. Und dann habe ich angefangen, mir sozusagen so eine Art Trainingsplan zu bauen. Das bedeutet, ich habe Stücke genommen, wo ich weiß, die fordert die Gesichtsmuskulatur sehr extrem. Und dann habe ich angefangen, okay, du spielst diesen Satz, also ich habe dann angefangen mit dem zweiten Satz vom 4. Mozarthornkonzert, wo man sehr viele lange Töne hat, was sehr viel Kraft einfach braucht, habe ich gesagt, okay, du spielst es 2 Mal hintereinander ohne Pause durch und dann spielst du es irgendwann 2,5 Mal, dann spielst du es 3 Mal, dann spielst du es 4 Mal. Und wenn du, sagen wir mal, 10 Mal hintereinander durchspielen kannst, dann hast du irgendwann so viel Reserve, dass dir nichts mehr passieren kann. So fing das mal an. Ne? Also wirklich.
Also umfangmäßig. Also genau, Umfangtraining war das, ja?
Genau. Ne? Einfach, dass du sozusagen in der Strecke, also in der Dauer, nicht in der Spitze. Also das Spitze haben wir auch, wenn wir sehr hohe Töne spielen, da brauchst du halt sozusagen punktuell einmal wahnsinnig viel Kraft, damit der Ton funktioniert, damit du ihn stabilisierst. Aber was wir ganz einfach brauchen, ist sozusagen einfach zeitliche Ausdauer. So. Und so habe ich dann irgendwann mal angefangen und dann gemerkt, ey, wenn du das machst, da kannst du dir auch einen riesen Vorteil gegenüber anderen aufbauen, weil die anderen das nicht machen, weil die anderen das auch gar nicht so auf dem Schirm haben, dass das funktioniert. Ja. Und wenn man dann irgendwie lange Programme spielt und immer noch am Ende furchtbar viel Kraft hat und mit wahnsinnig viel Energie spielen kann, dann ist das, was wahnsinnig beeindruckend klingt für den Zuhörer. Wo aber dann am Ende sozusagen ein System dahinter steckt. Aber natürlich sozusagen diese Professionalität, auch was Ernährung angeht, was sozusagen einfach den allgemeinen körperlichen Zustand angeht, das ist sowas, da ist Musiker allgemein relativ weit entfernt, aber wo ich glaube, da könnte man noch wahnsinnig viel tun.
Klingt für mich auf der einen Seite ein bisschen ungeschickt von, ich sag mal, den Musikprofessoren, die euch unterrichten. Ist aber vielleicht auch eine gewisse Selbstsicherheit, in Anführungszeichen, die da ist, dass man auch nicht unbedingt vielleicht darüber schaut. Die Kunst liegt doch eigentlich darin, das Leben ist ja heutzutage so verzahnt, dass man auch voneinander lernen kann. Wäre für mich eben die Frage, wenn du in einem Trainingslager fährst, da sind ja 5, 6, 7 Gleichgesinnte, die dann irgendwie 4 Wochen da gemeinsam üben. Wenn ihr jetzt als Musiker und Musikerin, jung oder alt, zusammenkommt, gibt es das überhaupt? Ich kenne das so von der JARO, also der Young Academy Rostock. Da kommen ja mehrere Künstler zusammen über einen bestimmten Zeitraum. Aber die machen das jeder einzeln für sich oder gibt es da auch diese Gruppendynamik, voneinander zu lernen?
Nein, du spielst ja in der Regel immer in einem Orchester. Also ich war zum Beispiel im Bundesjugendorchester, da bist du dann irgendwie, wenn du so eine Malersinfonie hast, ein Riesending, dann bist du 8 Hörner, sitzt du zusammen. Ne? Also das hast du schon. Nur das Problem ist ja einfach, in dem Fall, also ich glaube halt, dass im Musikbereich und im Kulturbereich das Problem ist sozusagen, wir müssten eigentlich lernen, aus dieser Bubble auszubrechen. Das bedeutet natürlich, alle, die in dieser Welt sind und die in diesem Zyklus sind, die haben ihre eigene Art zu denken, ihre eigenen Dinge, die sie lehren. Und im Grunde genommen müssten sie eigentlich mit ganz anderen Menschen Kontakt haben. Also das ist das, was ich dann irgendwann angefangen habe. Ich habe immer ja Menschen getroffen, die in irgendwas besser waren als ich. So, und in der meisten, meistens hat man so einen ganz kleinen Bereich, also Horn spielen kann ich ganz gut, ja. und alles andere bin ich definitiv wahrscheinlich schlechter als die meisten auf der Welt. So, das ist aber nicht schlimm, das ist ja gar nichts Dramatisches, sondern dann kann man sich ja mit Menschen auseinandersetzen und sagen, wie funktioniert das, wie funktioniert dies, wie funktioniert jenes. Also einfach Leute fragen. Und meine Erfahrung ist auch, wenn du Menschen fragst, die in etwas besser sind als du, die sind wahnsinnig bereitwillig, mit dir darüber zu reden. So,
ist, ne? Wirst du gefragt, wie man gut Horn spielt?
Selten.
Kannst du das erklären? Das ist bei uns genau dasselbe. Wir Alten werden nicht gefragt, wie man Olympiasieger wird, aber wir wissen, wie man Olympiasieger wird.
Ja, aber das ist selten so. Aber das ist halt so eine Art, wie ich sozusagen Dinge gerne mache. Ne? Also ich habe neulich irgendeinen Herrn, saß ich beim Essen nach einem Konzert neben mir, der hat jahrzehntelang eine große Bank geleitet. So, und von dem wollte ich alles über Finanzen und Investieren und Börse und Bankenwesen. Und ich wollte einfach alles wissen. Ich habe da irgendwann nur noch ein Drittel verstanden, wenn überhaupt. Aber ich habe mich dann auch nicht geschämt, wenn er dann irgendwas gesagt hat, was bedeutet denn der Begriff, was bedeutet denn das Wort, ne? Was bedeutet dies, was bedeutet jenes, weil ich das dann einfach als Chance sehe, Dinge zu lernen. So, und das ist halt das, was ich mache, weil ich war nie der talentierteste Hornist auf der Welt. Also ich war mal Lichtjahre von denen entfernt. Es gab Leute, die haben mir Instrument genommen in meinem Alter, haben nicht.
Und warum bist du es geworden?
Ja, die haben sozusagen nie geübt, nie nichts gemacht und konnten auf einmal so genauso gut spielen wie ich. Und ich habe mich immer wahnsinnig darüber aufgeregt und echauffiert, sag, wie kann denn das sein? Ich reiße mir hier den Allerwertesten auf und dann kommt da jemand und der macht das einfach irgendwie so. Und dann habe ich halt angefangen und dann war mir klar, okay, du musst einfach sozusagen, du musst vielleicht eine extra Runde gehen, du musst die extra Schleife gehen, du musst vielleicht Dinge, die andere instinktiv richtig machen oder instinktiv verstehen, die musst du auf sozusagen intellektuelle, verständnisvolle Art und Weise, musst du nachvollziehen, musst du lernen. Also wie gesagt, es gibt auch Leute, die haben von Natur auf, sind die konditionell sehr stark, sehr fit. So, es gibt einfach Leute, die haben sehr, oder bringen sehr, sehr viel mit von Natur aus. Und da war mir klar, da musst du sozusagen extra was für tun. Aber wenn du es extra tust, dann kriegst du es genauso hin, wenn nicht sogar ein kleines bisschen besser.
Und dennoch musst du ja ein Talent haben. Ich glaube, Fleiß ist klar. Also das, glaube ich, das ist das allerentscheidende, Passion für die Sache mit reinzunehmen. Aber was würdest du sagen, was ist wirklich dein Talent?
Ja, mein Talent ist es, Situationen zu verstehen und Lösungen zu finden.
Okay.
Ich war zum Beispiel auch mental, hatte ich immer, also zum Beispiel auch, also was Musiker eigentlich bräuchten, sind Mentaltrainer. Also ganz, ganz, ganz dramatisch. Es gibt so viele Leute, die sozusagen unter dem Druck auf den Punkt, du gehst, man muss sich ja vorstellen, wenn man ein Konzert spielt, das ist wie ein Film. Du fängst vorne an, hörst hinten auf. Und der Film läuft durch. Und wenn du an irgendeiner Station was verhauen hast, vorbei. Also du kannst ja nicht sagen, okay, probier's nochmal. Und unter diesem Druck brechen so viele auch dann irgendwie zusammen und nehmen den Beta-Blocker und fangen an zu trinken und machen dies und das. Das ist durchaus sehr verbreitet, wo ich denke, Leute, da bräuchte man eigentlich Hilfe für, ne? Also dass man einfach Mentaltrainer hat, die einen darauf vorbereiten, mit solchen Situationen umzugehen und so weiter. Und da habe ich dann irgendwann für mich angefangen, zu auch wieder zu analysieren. Also wie funktioniere ich, wie ticke ich, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Zum Beispiel, ich war als Jugendlicher oder Kind sehr geruchsaffin. Das bedeutet, Gerüche haben einen sehr großen Einfluss darauf gefühlt, ob ich mich selbstbewusst gefühlt habe oder ob ich eingeschüchtert war. So. Und wenn du das natürlich dann irgendwann verstehst, weißt, okay, die und die Gerüche, die und die Situation, die helfen dir, die unterstützen dich und diese führen wiederum dazu, dass du dich schlecht fühlst, dass du dich eingeschüchtert fühlst, dass du nervös wirst und so weiter. Darüber habe ich dann angefangen, wirklich immer versucht, Dinge zu verstehen, zu analysieren und dann einfach versucht, für mich persönlich eine Lösung zu finden. So, ich glaube, das ist das, was ich vielleicht besser kann als andere.
Und wenn du jetzt von dieser Entwicklung sprichst, auch erkannt hast, wo dein Potenzial liegt. Du hast in New York, in Wien, in Berlin, überall gespielt. Das sind ja alles Highlights. Jetzt ist ja da jedes Mal das woanders vielleicht noch ein größeres Highlight, aber das sind ja so diese Konzertsäle, wo, glaube ich, jeder Künstler hin will. Wie ist es dann aber wieder in das Normale zurückkommen? Ich kann mich erinnern, als wir 2021 in der Stadthalle im Foyer gespielt haben, habe ich mich ehrlich gesagt geschämt. Habe ich gesagt, das darf ich eigentlich gar nicht, aber wir konnten eben nicht alles mieten. Das war noch ein bisschen wenig Geld in der Tasche. Ist es für dich das Entscheidende, das Umfeld? Ist es eine Ehre, wenn du eben in New York bist und dann sagst du, das ist endlich mein Anspruch, da will ich weiterarbeiten?
Ich glaube, das machst du, wenn du anfängst, in so einer Welt zu arbeiten. Ne? Dann bist du sehr fokussiert auf sozusagen Renommee. Also welche Orchester, mit welchen Dirigenten arbeitest du zusammen, mit welchen Seelen spielst du. Das ist, wenn du anfängst in der Karriere, ist das ein ganz wichtiger Punkt. Ich mache das jetzt mittlerweile über 10 Jahre. Also ich bin jetzt über 10 Jahre Solist. Mhm. Da kommst du dann irgendwann zum Punkt, wo ich sagst, ja, also ich will, wenn ich auf eine Bühne gehe, ich will Freude haben. Also ich will den Menschen, die im Saal sitzen und mir, will ich eine schöne Zeit bieten. So, das ist mein Anspruch. Mhm. Und das kann theoretisch überall sein und überall passieren. Und es ist oft so, dass du dann in sehr renommierten Seelen bist, in sehr renommierten, ja, Orchestern zusammenarbeitest und so weiter. Und dann hast du halt ein Publikum, was unglaublich verwöhnt ist, ja, was da wirklich sitzt und sagt, ja, höre ich mir mal an. Und heute Nachmittag kommt noch das zweite Konzert und vorm zu Bett gehen kommt noch das dritte Konzert. Und das ist alles top, das ist alles genial. Das sind nicht unbedingt immer die schönsten Konzerte in dem Sinne vom Erlebnis. Ja, klar, vom Renommee ist das super, aber von den Erlebnissen ist das gar nicht immer das Allerwichtigste. Das kann ja manchmal sein, dass du ein kleines Konzert spielst, einen kleineren Rahmen, die Leute sind völlig begeistert und denen geht's gut und die sind fröhlich und so weiter. Und du hast einfach ein wunderbares Gefühl dort. Deswegen, glaube ich, ist das oder ändert sich das dann bei mir jedenfalls so im Laufe der Jahre.
Ist es denn nicht oder niemals eingetreten, dass du nach einem großen Erfolg, ging es ja die Tage danach, die Wochen, die Monate danach, dass du sagst, da wo ich war, also rückblickend, das war so stark, das schaffe ich nicht wieder? Oder ist deine Motivation, deine andere Sichtweise, immer wieder Motivation zu Genüge, dass eigentlich jeder Tag für dich eine eher die Freude ist?
Ich glaube, das ist schon eine Schwierigkeit, weil du natürlich, das kennst du ja vielleicht auch, man gewöhnt sich sehr schnell an Dinge. Also immer, wenn man etwas Großes geschafft hat, freut man sich wahnsinnig darüber. Das hält ein paar Wochen an, vielleicht ein paar Monate und dann ebbt das so ein bisschen ab. So, dann wird das immer weniger, immer weniger, immer weniger, immer weniger. Und irgendwann ist das, was du vorher Geniales gemacht hast, ist dann sozusagen dein normaler Anspruch. Das bedeutet, wenn du das nächste Mal dann darunter bist, dann denkst du so, also vor 2 Jahren hättest du dich darüber riesig gefreut. Heute bist du wahnsinnig enttäuscht, weil du natürlich davon sozusagen dich daran gewöhnt hast. Also das ist natürlich schon eine Schwierigkeit, die, glaube ich, wenn man sich so in irgendeinem Gebiet ganz weit nach oben arbeiten möchte oder ganz nach oben möchte, ist das natürlich eine Schwierigkeit, dass man so dieses Gefühl hat, auch das, was jetzt sozusagen gesellschaftlich immer so gedacht wird, wenn Menschen bestimmte Dinge erreichen oder bestimmte Dinge besitzen, dann sind sie zufrieden und glücklich. Das hält für eine gewisse Zeit an, dann nivelliert sich das wieder auf null und dann fängst du wieder von vorne an im Grunde genommen. Also das ist schon so, ja.
Wenn ich mit dir so spreche, dann habe ich so dieses Gefühl, dass du wirklich ein begeisterter Hornist bist, aber daneben steht immer eigentlich der Pädagoge auch, der eigentlich so viel weiß, um anderen etwas vermitteln zu können, wie man es noch besser machen kann. Spielt das in deinem Kopf eine Rolle?
Ja, also deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben. Ich habe mich sehr intensiv die letzten Jahre damit auseinandergesetzt, wie wir einfach zu der Person oder zu dem Wesen oder was auch immer werden, was wir dann am Ende sind. So, ne? Das ist sozusagen für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das ist, was mein Leben dann am Ende im Endeffekt auszeichnet. Aber ich glaube, oder die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass es am Ende viel wichtiger ist, im Leben Dinge zu finden, von denen man nachhaltig glücklich und zufrieden ist. Und das ist brutal schwer. So, das klingt wahnsinnig einfach, aber wenn man mal auf die Straße geht, zu Leuten sagt dann, was macht dich glücklich? Dann kommt immer Lotto gewinnen, ich würde gerne auf eine einsame Insel im Süden ziehen. Da kommen immer so ganz schnelle Dinge. Und dann bohrt man mal so ein bisschen nach oder stellt man sich mal vor, okay, jetzt gewinnen die Leute mal Lotto oder man trifft mal Lotto-Millionäre. Und dann fragt man die, und alles super, alles Roger? Meistens ist nicht alles super und alles Roger. Ganz im Gegenteil. Also herauszufinden, was einen wirklich zufrieden und glücklich macht, auch langfristig, ist etwas, was wahnsinnig schwierig ist. Und das ist, glaube ich, das, wonach ich dann sozusagen immer mehr suche, weil natürlich auch die Karriere, die ich als Hornist habe, ist schon so, wo ich denke, so, okay, auch für einen Hornisten, du bist halt nicht der Solist der Berliner Philharmoniker, es ist halt immer noch Horn, es ist nicht Geige, es ist nicht Klavier, es ist nicht Gesang, du hast da einfach sozusagen, bist da in deinem Bereich. Und dass das, was ich gemacht habe, überhaupt mit einem Horn möglich ist, für einen Hornisten, dass das überhaupt funktioniert und dass eben, dass ich das machen durfte, ist natürlich etwas, wo ich wahnsinnig dankbar für bin, aber wo ich dann denke, okay, aber was möchtest du wirklich vom Leben? Was möchtest du wirklich machen? Und deswegen war es dieser Punkt, dass ich gesagt habe, Leute einfach glücklich zu machen und Leuten etwas zu geben und Leute Freude zu geben, ist etwas, was mir wirklich wahnsinnig viel Spaß macht und wo ich auch glaube, dass das etwas ist, was langfristig irgendwie dann auch einen Sinn ergibt.
Ich habe dein Buch in der Hand. Ich habe da ja mal ein bisschen auch was zugeschrieben von Econ 2024, noch ganz frisch eigentlich. Bin ich mal, war ich wirklich überrascht. Stell dir vor, es geht nicht und einer tut es doch. Eigentlich ist ja nach dem zweiten Abschnitt, es geht nicht. Das ist ja so für viele Menschen, die einfach sich nicht trauen, diesen Schritt weiterzugehen. Und auf einmal geht es doch. Wann ist dieser Schritt bei dir, faktisch der dritte Teil, und einer tut es doch, dieser einer, wissen wir, dass du das jetzt bist. Wann ist dir das bewusst geworden, dass du sagst, ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter?
Habe ich eigentlich schon immer gemacht. Also
Okay.
ich habe immer irgendwie sozusagen, also ich bin zum Beispiel auch in einem nicht sehr schönen Elternhaus groß geworden. Also meine Kindheit war wahnsinnig unschön so. Also ich hatte
Okay.
schon früh als Kind sozusagen diesen Punkt, ich muss hier irgendwie rauskommen und ich muss das
Okay, ach,
selber
ich habe es gedacht, dass es
hinkriegen.
umgekehrt wäre, dass du das von den Eltern gelernt hast.
Nein, nein, nein. Ich glaube auch, dass bestimmte, ich glaube, dass Menschen sich in sehr extreme Situationen stürzen. Also wirklich sehr extreme. Da muss auch ein gewisser, das machst du nicht einfach so. Ja, also wirklich. Also so diese Unternehmen, die wirklich die reichsten Menschen der Welt sind und wollen noch mehr und noch mehr, das machst du nicht einfach so. Da muss schon irgendwie so ein Ansporn in dir drin sein, was irgendwo herrührt. Und ich glaube auch, dass du, wenn du halt eine Kindheit hast, die sehr wahnsinnig gemütlich ist und wahnsinnig bequem ist, dann, das ist jetzt keine Wertung oder keine Urteilung, dann hast du diese letzten paar Prozent, warum? Ja, also wo der Mensch wirklich davor steht und sagt, warum tut das ein Mensch? Ja, klar, bekommst du dafür was und da, du hast tolle Sachen dafür und alles gut, aber trotzdem ist der Weg dahin so intensiv, dass man sich ernsthaft fragt, warum tun das Menschen? Und ich glaube, das war auch bei mir so. Ich glaube, hätte ich jetzt eine behütete Kindheit gehabt und alles schön gewesen, dann hätte ich das vielleicht nicht gemacht in dem Sinne. Wäre ich vielleicht auch honest geworden, wäre vielleicht alles gut geworden, aber vielleicht so ganz dieser allerletzte Schritt, den hätte ich dann vielleicht nicht gemacht.
Aber Felix, die Frage muss ich stellen, auch wenn du sie schon ungefähr zweimal gehört hast. Warum, wenn du arm beeinträchtigt bist, warum Horn? Warum nicht Klavier?
Keine Ahnung. Ich bin wieder meine Eltern und meiner Umfeld. Also bei mir zu Hause war niemand irgendwie Musiker. Es hatte
Okay,
niemand irgendwas
ja.
mit Musik zu tun. Also komplett gar nichts. Und meine Eltern wussten auch nicht, was ein Horn ist, so ungefähr. Das war wirklich eine große Überraschung. Ich kann mich auch nicht erinnern, irgendwie in einem Konzert gewesen zu sein oder irgendwie einen Hornisten getroffen zu haben oder ein Horn an der Wand gesehen zu haben. Und ich weiß noch, dass ich es unbedingt wollte, aber wie und wo ich das allererste Mal mit diesem Instrument in Kontakt gekommen bin, bleibt bis heute ein kleines Rätsel.
Also ich kann, also ich war lange Zeit Hochspringer, bis zur 10. Klasse und sollte ich aufhören und da durfte ich Zehnkämpfer werden. Und ich gebe jetzt zu Preis, ich war deshalb so stolz, Zehnkämpfer zu werden, weil ich musste eine Stabhochsprungstange tragen, Kugeln, Diskus. Und da konnte ja, das konnte ja nicht alles alleine getragen werden, also musste mir jemand helfen. Also war ich immer wichtig. Vielleicht ist das Horn auch so auffallend, dass man das so präsent hat. Kann das sein, dass es so ein Reiz ausgefüllt hat, so dieses Leuchtend oder dieses Goldene?
Kann gut sein. Also vielleicht habe ich es irgendwo im Fernsehen gesehen oder irgendwie, es muss ja irgendwo muss ich es ja gesehen haben. Also das ist ja jetzt nichts, was auch so allgemein bekannt ist, wie jetzt Klavier oder Geige. Deswegen irgendwo muss ich das auch gesehen haben. Aber wie gesagt, wie und wo ich das erste Mal damit in Kontakt gekommen bin, bis heute.
Also die knapp 30 Jahre, das sind ja große Schritte. Also wenn man das so nimmt. Wenn man jetzt das aber mal wirklich das Musikerleben nimmt, das ist ja doch eher das Leben in kleinen Schritten. Auf welchen nächsten Schritt gehst du jetzt zu? Welcher ist der nächste kleine Schritt? Oder gibt es einen großen Schritt?
Ich glaube, der Vorteil ist, weswegen ich zum Beispiel auch überzeugt davon bin, dass sozusagen es gut ist, für Kinder ein Instrument zu lernen, sind ja mehrere Punkte. Gar nicht darum, dass jetzt alle Musiker werden sollen, um Gottes Willen, da bin ich gar nicht, denk ich überhaupt nicht, sondern du lernst mehrere Dinge. Du lernst erstens, langfristig an etwas zu arbeiten. Ein Instrument lernst du nicht in ein, zwei, drei, 4 Jahren. Also 10 Jahre, 15 Jahre sind schon okay. Also, und so. Und das ist, natürlich, wie viel oder wie oft erlebt man es, dass man im Leben an etwas mal 10, 15 Jahre konsequent arbeitet, bis man etwas geschafft hat. So, das passiert in der Regel nicht. Die meisten Leute wollen in 3 Wochen abnehmen oder in 2 Wochen eine Sprache lernen oder in einer Woche reich sein. So, Leute wollen immer, dass es schnell und einfach geht. Und das ist im Leben in der Realität in der Regel nicht der Fall. Das bedeutet, wenn man sowas macht, wenn man so ein Instrument lernt, lernt man langfristig ein Ziel zu haben und auch mit Frust umzugehen, also mit Niederschlägen, mit Rückschlägen, mit schwierigen Situationen, weil das hast du tagtäglich. So, das lernst du damit. Und das Zweite, was du als Musiker lernst, ist, Du lernst, dich mit anderen Menschen, also du lernst, mit anderen Meinungen umzugehen. Wenn ich mit jemandem zusammenspiele, die Wahrscheinlichkeit, dass wir exakt dieselbe Meinung haben, die exakt dieselbe Sichtweise haben, das geht schon beim Tempo los. Ja, mit welchem Tempo spielen wir dann ein Stück? Ja, der eine hätte es gerne ein bisschen schneller, der andere ein bisschen langsamer.
Wer entscheidet das? Wer entscheidet
Was?
Das? Wer entscheidet
das? Das ist ein Kompromiss. Das ist okay. Genau das. Das ist ein Kompromiss. Mhm. Man muss am Ende zueinander finden. Man muss einen Kompromiss finden. Es geht nicht, das eine hat recht und die anderen tanzen hinterher. Das funktioniert in der Regel nicht. Also jetzt, wenn man Dirigenten hat, ist das wieder was anderes. Aber in der Regel, wenn man Kammermusik hat und zu fünf, zu sechs zusammenspielt, dann muss man gemeinsam einen Kompromiss finden. Und man muss sich auch mit Meinungen auseinandersetzen, die überhaupt nichts mit der Meinung zu tun haben, die man selber hat. So. Das ist so der zweite wichtige Punkt, weswegen ich glaube, dass zum Beispiel auch Musik für junge Menschen, aber auch für alte Menschen, also so oft, dass Rentner auf mich zukommen und sagen, ich wollte schon immer mal Klavier spielen lernen, aber jetzt bin ich ja viel zu alt, jetzt hätte ich zwar Zeit und Geld, das alles zu machen, aber mit 70 kann man ja kein Instrument mehr lernen. Das ist kompletter Blödsinn. Das funktioniert genauso. Es funktioniert anders, ne? Erwachsener Mensch lernt anders, nimmt Dinge anders wahr, aber funktionieren tut es genauso. Und sich mit diesen Themen mal auseinanderzusetzen, weil das sind ja essentielle Themen des Menschseins, so, ne? Also langfristig an etwas zu glauben, mit Frust umzugehen, mit anderen Meinungen umzugehen, das ist etwas, was du als Musiker, glaube ich, essentiell lernst. Und ich glaube, das ist dann irgendwann auch der Punkt, wo du dann als Musiker sagst, okay, darin kannst du dich noch weiterentwickeln als Person, als Persönlichkeit, mehr jetzt als zu sagen, ich will jetzt irgendwie nochmal einen Zuschauerrekord brechen oder nochmal mit irgendwas Größerem spielen. Das ist dann irgendwann gar nicht, jedenfalls für mich, gar nicht mehr so der entscheidende Punkt.
Ich will mal aus deinem Buch zum Abschluss doch mal was kurz verlesen hier. Da hast du mal formuliert, was so die drei Aufgaben für andere, wie man es definieren könnte für andere. Und zwar sagst du, lass dir niemals von jemandem einreden, was richtig oder falsch ist. Habe ich gesagt, da musst du aber ganz schön selbstbewusst sein, wenn man diesen Mut hat. Zweitens, lass dir nie diktieren, was du schaffen kannst oder nicht. Da gehe ich komplett mit. Das ist, glaube ich, das ist ein Risiko. Und das Dritte, was du genannt hast, ist, lass dir nie einreden, du wärst nicht gut genug. Ich glaube, das ist doch der größte Selbstzweifel bei jungen Menschen. Man denkt ja immer, dass man so schlecht ist, andere sind viel, viel besser. Und sich aber zu sagen, geh deinen Weg, hat ja mit Konsequenzen zu tun. Selbstbewusstsein, ich sag mal, Unterstützung. Was würdest du dir wünschen, was, ich sag mal, jetzt für junge Leute im Speziellen aufgrund der Musikerfahrung, was würdest du ihnen sagen, in der heutigen Zeit ist es nicht einfach, was sollten sie tun?
Ich glaube, einmal um diese kurzen Schlenker zu machen, was richtig und was falsch ist, damit meine ich sozusagen, welche Wege für einen richtig oder falsch sind. Okay. Damit meine ich jetzt nicht irgendwelche, welche politischen Ansichten richtig oder falsch sind, sondern, ne, also wenn jemand sagt, ich wollte schon immer Balletttänzer werden und alle sagen, mach das nicht, das ist furchtbar, das ist kein, ne, das darum geht es jetzt um richtig und falsch, nur um den Kontext einmal zu haben. Ich glaube, es ist brutal schwer, weil wir natürlich in einer Welt leben, in der wir, glaube ich, noch viel mehr als vor 50 oder 60 Jahren davon umgeben sind, dass wir Einfluss bekommen. Ja, also wir schalten unser Smartphone an, gehen auf Social Media. Da sind Leute, die irgendwas machen, die erfolgreich sind, die irgendwelche Sichtweisen haben. Also wir werden ja ständig bombardiert mit irgendwelchen Informationen und mit irgendwelchen Personen und mit irgendwelchen Sichtweisen. Und da ist, glaube ich, wahnsinnig schwierig zu sagen, ja, wer bin ich eigentlich so? Was interessiert mich eigentlich? Was begeistert mich? Ja. Ich weiß noch, als ich ja dann so Richtung Abitur ging und das war ich so 18, 19 und dann irgendwann gesagt habe, ja, ich will Musik studieren, da gab es natürlich niemanden, der Juhu geschrien hat. Also wirklich komplett niemanden. Wenn ich jetzt gesagt hätte, ich will Medizin studieren oder Jura oder so, da gibt's, glaube ich, dann wieder keinen, der sagt, mach das nicht. Ja. Also wir haben ja, glaube ich, in unserer Welt sehr vorgefertigte Meinungen, was gut ist und was falsch ist und was richtig oder was richtig ist sozusagen. Und das ist brutal schwer, da manchmal für sich selber zu sagen, so was begeistert mich, was fasziniert mich und auch bereit mal dafür zu sein, auch mal auf die Nase zu fallen. Also bereit zu sein, ich probiere was aus und es klappt nicht und ich falle auf die Nase, weil das passiert. Das ist völlig selbstverständlich. Ich bin auch nicht durch mein Leben gegangen wie das Messer durch die warme Butter und alles hat funktioniert. Und da war ich Welten von entfernt. Aber trotzdem hatte ich halt diese Faszination, weil es mir halt Spaß gemacht hat, Horn zu spielen. Und daran habe ich dann irgendwann sozusagen geglaubt. Und das ist jetzt auch das, was mir jetzt das Leben, was ich habe, dann am Ende ermöglicht.
Ich glaube, wenn jemand weiß, was ihn erfreut und das beruflich umsetzen darf, ist ein Traum. Ich glaube, das ist für viele ein Traum. Mhm. Wir haben unseren 10. Podcast Chancengleich jetzt so Richtung Ende gesteuert. Also was ich unbedingt sagen möchte ist, wenn es mal die Möglichkeit gibt, Trainer und Professoren in einen Raum zu sperren und dass sie mal über Leistungsentwicklung sprechen, da kann ich was arrangieren, weil ich das wirklich spannend fände. Ich wünsche für die kommende Zeit, dass wir vielleicht dann noch mehr darüber diskutieren können. Ich freue mich auf das Kommende, dass wir in Verbindung bleiben und ich wünsche natürlich Gesundheit. Wo geht es als nächstes Großes hin, wenn wir von Mai sprechen? Ist dort etwas Schönes in Aussicht?
Oh ja, also jetzt, wie gesagt, jetzt die nächsten Wochen ist Hongkong, Karibik und Schweiz direkt hintereinander.
Das ist genauso warm wie bei uns hier in Warnemünde. Dankeschön. Bitte gesund bleiben und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Danke, Felix Gläser.
Danke, danke. Ciao, ciao.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast Chancengleich bei Ihrem Podcast-Anbieter des Vertrauens. Der Podcast Chancengleich ist eine Produktion von All Inclusive Rostock. Moderation: Christian Schenk. Redaktion: Emma Sauer und Christian Schenk. Aufnahme und Postproduktion: Oliver Kramer von der Agentur Wellenrauschen. Mehr Informationen zu den Themen Inklusion und Gleichstellung finden Sie auf unserer Website unter www.all-inklusiv-rostock.de.